بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ذكرنا بالموت إن نسينا، ذكرنا بالموت في كل ساعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، وحلقة جديدة من حلقات الدار الآخرة، ومع اللقاء الثامن. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zu einem neuen Vortrag in der Vortragsreihe Das Haus des Jenseits, der Tod und was danach kommt. Und so sind wir angekommen beim achten Vortrag, und zu Anfang von diesem Vortrag begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, halakatu hadha liqa' bi'anwan fawaid dhikr al-maut. فبعد أن تعرفنا فيما مضى على حقيقة الموت، وتعرفنا على ما يجب على المرء عند المصيبة، تكلمنا عن فوائد الصبر وفضائل الصبر، تكلمنا عما ورد في الكتاب والسنة مما يقال عند المصيبة، تكلمنا عن سكرات الموت وشدة الموت. بعد هذا التمهيد كان لزاما أن نتعرف على الفوائد والثمرات التي يحصلها الذاكر للموت. فهذا اللقاء يا إخوة مهم، لقاء عن فوائد ذكر الموت. إن الذاكرة للموت يحصل ثمار يانعة وفوائد عظيمة جليلة. من ذلك أذكر لكم ما قاله الدقاق رحمه الله تعالى، قال: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، تعجيل التوبة، وقناعة القلب، وقناعة القلب، ونشاط العبادة، ونشاط العبادة. ثلاثة ويا لها من ثلاثة. قال: ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء. ومن نسي الموت أي ذكر الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة أي تأجيلها. أنا لسه شباب، إن شاء الله لما ربنا يريد الدنيا يسر، وهكذا من ضمن الأقوال التي تدل على الغفلة بتسويف التوبة. ثانية: وترك الرضا بالكفاف أي لا يقنع برزقه ولا يقنع بعطاء ربه له. والتكاسل في العبادة، والتكاسل في العبادة يقصر في طاعة الله رب العالمين. إذن يا إخوة، من أكثر من ذكر الموت حصل تلك الثمار الطيبة، تعجيل التوبة، وهذا من الأهمية بمكان. فأنت عندما تعلم أن الموت يأتي بغتة وأنه لا يطرق الأبواب وأنه لا يهاب الحجاب وأنه يأتيك فجأة، عندها تعجل. فإن كنت من أهل التقصير كحالي بادرت بتعجيل التوبة والاستغفار والندم على ما فات والعمل لما هو آت. وهذه مزية مهمة أوي في باب التوبة كثمرة من ثمار ذكر الموت. نعم.
Der Sheikh erwähnt als Zusammenfassung das, was in den letzten Vorträgen erwähnt worden ist, wie gewaltig es ist, den Tod zu gedenken. Und heute, inshallah, sprechen wir über ein bestimmtes Thema, und zwar die Vorzüge, die man entnehmen kann beim Gedenken an den Tod. Ja, die Vorzüge, die jeder Einzelne entnehmen kann, wenn er dem Tod gedenkt. Die Vorzüge sind viele, aber wir erwähnen drei gewaltige Vorzüge, wie ein rechtschaffener Gelehrter vor uns gesagt hat: Wer den Tod oft gedenkt, der bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala drei Dinge. Wer den Tod oft gedenkt, oder sagen wir so, Allah subhanahu wa ta'ala vereinfacht ihm drei bestimmte Dinge. Und zwar ist das, dass er mit der Tauba sich beschleunigt. Yani, dass er sich keine Zeit lässt bei der Tauba. Dass sobald er Sünden begeht oder ähnliches, dass er direkt bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Sache, die man bekommt, wenn man oft den Tod gedenkt, yani Vorzüge, die man davon entnehmen kann, ist, dass das Herz sich gesättigt fühlt, beziehungsweise man fühlt sich satt oder man fühlt sich, als hätte man genug mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat. Und die dritte Sache, die man entnimmt, ist die verschiedenste Aktivität durch die Ibadah, yani, dass man die Ibadah vollzieht und man dabei aktiv und nicht träge ist. Diese drei Dinge sind es, die er erwähnt hat, die der Mensch von Allah subhanahu wa ta'ala vereinfacht bekommt, wenn er oft den Tod gedenkt. Yani, erstens, dass er sich beeilt mit der Tauba, sobald er etwas macht, dass er schnell Tauba macht. Die zweite Sache ist, dass sein Herz yani genug bekommt von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Er fühlt sich gesättigt, er fühlt sich, als würde das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, er fühlt, dass das ausreichend für ihn ist. Und drittens, dass er bei der Ibadah, die er vollzieht, dass er nicht einfach nur die Ibadah vollzieht, sondern aktiv dabei ist, die Ibadah zu vollziehen, mit Freude sozusagen. Und er erwähnt weiterhin, dieser Gelehrte, und die drei Dinge, die man bekommt, wenn man nicht auf den Tod gedenkt, yani wenn man den Tod vergisst. wenn man vergessen hat, sich an den Tod zu erinnern und das, was danach kommen wird, und die Abrechnung und dass das Leben vorbei sein kann, schnell vorbei sein kann. Und wenn man nicht daran denkt, an den Tod, so bekommt man ebenfalls drei Dinge. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin erzählt haben. Ja, nee. Der erste Punkt ist, dass er zögert mit der Tauba. Dass er sich Zeit lässt. Ja, er sündigt, aber er lässt sich Zeit. Er sagt sich, ich bin noch jung, das Leben ist noch nicht vorbei und ich habe noch ein langes Leben vor mir und die Tauba kann noch warten, bis ich älter bin und so weiter und so fort. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, oder die zweite Sache, wenn man den Tod nicht oft gedenkt, beziehungsweise den Tod vergisst, ist, dass man nicht zufrieden ist mit dem, was Allah dir gegeben hat. Yani dein Herz bekommt nicht genug. Du bist nicht zufrieden, egal was dir Allah solche gibt. Du fühlst dich, als würde das dir nicht ausreichen. Du fühlst eine Lücke in deinem Herzen. Und die dritte Sache ist, dass du die Ibadah nicht mehr, oder dass die Ibadah zu kurz kommt. Dass du yani träge bist bei der Ibadah und dass sie allgemein zu kurz kommt. Das heißt, genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin erwähnt haben. Und das ist das, was mit dem Gedenken des Todes zu tun hat. Und Punkt 1 ist einer der wichtigsten Punkte, und zwar die Tauba. Das heißt, wenn du sündigst und jeder von uns sündigt, und sobald wir sündigen, dass wir uns beeilen, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken und zu bereuen. Und das ist ein Vorteil, wenn man oft an den Tod gedenkt. Denn wenn du an den Tod gedenkst, dann automatisch sagst du dir, wenn du jetzt an den Tod denkst, dann sagst du dir automatisch, das Leben kann schnell vorbei sein. Ich weiß ja gar nicht, wie alt ich werde. Und es kann ja sein, dass alles ratzfatz vorbei ist und schneller vorbei ist, bevor ich Tauba gemacht habe. Und dann beeilst du dich, Tauba zu machen. Und wie der Sheikh erwähnt hat, Punkt 1, das mit der Tauba, ist einer der wichtigsten Punkte von diesen bereits erwähnten.
لذا لابد أن ينتبه كل إنسان فينا لهذا المصير المحتوم فيعجل التوبة ويقبل على ربه جل جلاله. جاء أحد المقصرين إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، وكان إبراهيم يلقب بطبيب القلوب، كان زاهدا وصاحب حكمة. فقال له الرجل: يا إبراهيم، أنا رجل كثير المعاصي والذنوب، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ مسألة كلنا في أمس الحاجة إلى الجواب عليه. أنا رجل كثير المعاصي والذنوب، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: يا هذا، عليك بخمسة أشياء، إن فعلتها أقلعت عن الذنوب. فتعجل الرجل وقال: إيتيني بالأولى يا إبراهيم، يريد الدواء. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاذهب إلى مكان لا يراك فيه الله. إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه الله. فتعجب الرجل وقال: يا إبراهيم، كيف ذلك؟ الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الأرض أرضه والسماء سماؤه، سبحانه جل وعلا هو السميع، يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، هو البصير الذي يرى نياط عروق النملة ومجاري الكوت في الأحشاء. يا إبراهيم كيف ذلك؟ قال: عجبا لك يا رجل، تعلم أن الله مطلع عليك ومع هذا تعصي الله، أمر خطير هذا الذي يغلق الأبواب على معصية أو تقصير. أما تذكر أن الله بصير، أن الله يرى، غلقت الأبواب خوفا من المخلوقين وحياء من نظر الناظرين من المخلوقين، وجعلت ربك أهون الناظرين. إنها الغفلة عباد الله، ولذلك هنا أهمية دراسة العقيدة، الأسماء والصفات، أن تعرف أن من أسماء ربك أنه العليم، وأنه السميع، وأنه البصير، فيزداد حياؤك من ربك جل جلاله أن تعصيه. فهذه واحدة. قال يا إبراهيم آتني بالثانية. قال أما الثانية فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزق الله. إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. وتعجب الرجل وازداد عجبه، قال كيف ذلك يا إبراهيم والأرزاق جميعها بيده، هو القائل في كتابه وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، والقائل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال عجبا لك يا هذا، تعلم أن الرزق بيده ومع هذا تعصي الله وتأكل من رزقه؟ أمر جلال حقيقة. كيف تعصي من يرزقك؟ كيف تعصي من يعطيك ويمنحك؟ كيف تعصي من أعدك وأمدك وأسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة؟ قال المسكين يا إبراهيم آتيني بالثالثة، هذه صعبة. قال أما الثالثة فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في بلاد الله. فلا تسكن في بلاد الله. وازداد تعجب الرجل وقال كيف يا إبراهيم، الأرض أرض والسماء سماء والبلاد بلاد. قال عجبت لك يا هذا، تعلم أن البلاد بلاد الله ومع هذا تعصي الله وتسكن في بلاده؟ أمر جلل هذا، بئس العبد أنت. قال يا إبراهيم آتيني بالرابعة. قال أما الرابعة فإن جاءك ملك الموت ليقبض روحك قل له أجلني إلى أجل محدود، أمهلني لا أريد الموت الآن حتى أستعد. قال وكيف ذلك يا إبراهيم، والله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال عجبت لك، تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله. قال يا إبراهيم آتيني بالخامسة. قال أما الخامسة فإن جاءك الزبانية في ساحة العرض على خالق السماء والأرض ليحملوك إلى جهنم وبئس المصير فقل لهم لا أريد الذهاب إليها وامتنع منهم. هنا وقع الرجل مغشيا عليه من وقع النبأ وشدة الخبر، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما أفاق الرجل قال يا إبراهيم إني سأستغفر ربي وأتوب إليه وربي غفور رحيم، وأقلع عن الذنب وابتعد عن التقصير. فضعها نصب عينيك يا عبد الله هذه الخمس ففيها دواء للداء. نعم.
اسمه إبراهيم
ابن أدهم.
Der Sheikh erwähnt ein Geschehnis, was überliefert ist, dass eine Person zu einem Gelehrten gekommen ist, namens Ibrahim ibn Adham, und ihn Folgendes gefragt hat. Und das ist, oder das spiegelt eigentlich die Wahrhaftigkeit dieser Person und wie aufrichtig er ist, indem er zu ihm gegangen ist und gesagt hat: O Ibrahim, ich bin eine Person, die sehr viel sündigt. Ich bin eine Person, die abhängig ist von den Sünden. Und das ist der Zustand von jedem von uns eigentlich. Denn niemand von uns kann sich freisprechen von den Sünden. Und er sagte ihm: O Ibrahim, ich bin eine Person, die viel sündigt, so hilf mir dabei. Oder ich bin eine Person, die viel sündigt, gib mir das Heilmittel, was kann ich tun, damit ich von den Sünden wegkomme? Und das ist eine sehr gute Frage. Wenn man diese Frage hört und danach hört, was ihm Ibrahim geantwortet hat, so sollte man gut Acht geben auf das, was danach kommt. Er sagte ihm, o Ibrahim, ich bin eine Person, die viel sündigt. Was kann ich dagegen tun oder wie kann ich mich heilen? Ibrahim ibn Adham sagte ihm Folgendes. Ich gebe dir 5 Punkte oder 5 wichtige Tipps, damit du von der Sünde wegkommst. Und er sagte ihm, indem er beginnend mit dem ersten Tipp, sagte ihm, wenn du sündigen willst, so suche einen Ort, wo dich Allah subhanahu wa ta'ala nicht sieht. Der Fragende bekommt hier als Antwort den ersten Tipp erwähnt. Und er sagte ihm, wenn du sündigen willst, so geh an einen Ort, wo dich Allah subhanahu wa ta'ala nicht sieht. Und dann hat er geantwortet und hat ihm gesagt, o Ibrahim, wie soll das denn gehen, wo doch Allah subhanahu wa ta'ala yani Einsicht über alles hat und er ist der Allsehende und er weiß, was sich verbirgt. Selbst in der kleinsten Höhle, in der dichtesten Dunkelheit kann er alles sehen, was da ist. Wie soll das gehen? Yani, wie soll ich sündigen? Du sagst mir, wenn du sündigen willst, geh an einen Ort, wo dich Allah subhanahu wa ta'ala nicht sieht. Wie kann ich sündigen oder wie kann ich solch einen Ort suchen, obwohl ich doch genau weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala allsehend ist. Egal, wo ich mich verstecke, Allah subhanahu wa ta'ala sieht mich. Und so hat ihm Ibrahim hier geantwortet und hat gesagt, bemerkenswert. Yani, er hat sich gewundert, er hat gesagt, bemerkenswert. Du weißt, dass sich Allah subhanahu wa ta'ala überall sieht und trotzdem sündigst du. Und du hast Allah subhanahu wa ta'ala verharmlost und die Blicke der Menschen verherrlicht und als gewaltig gesehen. Du versteckst dich vor den Menschen und du schließt die Türen von deinen Räumen ab und du schließt deine Wohnung ab oder wie auch immer, du machst die Türen zu, damit dich die Menschen nicht sehen. Aber gleichzeitig hast du vergessen, dass Allah azza wa jal dich sieht, ganz egal wo du bist. Und deswegen ist es hier wichtig für den Muslim, liebe Geschwister, dass er sich das Wissen aneignet über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Denn derjenige, der nicht die Eigenschaften und die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala kennt, der wird sich dessen nicht bewusst sein. Deswegen ist es wichtig, dass man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allsehende ist. Dass Allah azza wa jal derjenige ist, der dich sieht, ganz egal wo du bist. Und wenn du dieses Wissen verinnerlicht hast, dann wird es dir schwerfallen, die Blicke der Menschen als etwas Gewaltiges zu sehen. Und dabei versteckst du dich oder dabei sündigst du, obwohl dich Allah subhanahu wa ta'ala sieht. Dann hat diese fragende Person ihm gesagt, okay Ibrahim, gib mir den zweiten Tipp. Oder du hast gesagt, es sind 5, gib mir Nummer 2. Und dann sagt er ihm, wenn du sündigen willst, so esse nicht vom Rizq, das dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Yani, wenn du Sünden machen willst, dann ess nicht vom Rizq, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Und dann sagt er ihm wieder, wie soll das gehen? Du sagst mir, wenn ich sündigen will, dann soll ich essen, soll ich nicht vom Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala essen. Wie soll das denn gehen, obwohl doch Allah azza wa jal derjenige ist, der versorgt. Und Allah subhanahu wa ta'ala schreibt die Versorgung für jeden und für jedes Tier, ganz egal wie groß und ganz egal wie winzig. Und für jeden Menschen und für jedes Lebewesen, alles hat Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben und alles ist von Allah azza wa jal yani vorhergesagt und aufgeschrieben, dass derjenige so viel Rizq bekommt und derjenige so viel ist. Und dann hat er ihm wieder gesagt, dieser Ibrahim, bemerkenswert ist auch das, du weißt, dass alles, was mit deinem Rizq zu tun hat, von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und trotzdem sündigst du, trotzdem bist du ungehorsam gegenüber Allah azza wa jal. Dann sagt er ihm, das schaffe ich auch nicht, machen wir weiter mit dem dritten Punkt. Und dann sagt er ihm, wenn du sündigen willst, dann wohne nicht in der Wohnstätte Allahs, beziehungsweise was damit gemeint ist, wenn du sündigen willst, dann wohne nicht auf der Erde Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann antwortet er ihm wieder, wie soll das gehen, obwohl doch Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher, der Lenker aller Dinge ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der das erschaffen hat und uns das ermöglicht hat und so weiter und so fort. Und dann sagt er ihm wieder, bemerkenswert ist auch das, du weißt, dass Allah azza wa jal, dass du in der Erde Allah subhanahu wa ta'ala lebst, dass du auf der Wohnstätte, die dir Allah azza wa jal gegeben hat, lebst und trotzdem sündigst du vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er ihm, gib mir den vierten Punkt. Und so antwortete ihm Ibrahim, wenn der Todesengel an deinem Tag kommt, yani wo Allah subhanahu wa ta'ala die Stunde für dich gekommen ist, dass du gestorben bist, so sagt er ihm, wenn der Todesengel zu dir kommt, ja, dann bitte ihm darum, dass er dir Aufschub gewährt. Yani wenn der Todesengel zu dir kommt, dein Tag ist gekommen, du wirst jetzt sterben, dann sage ihm, ich will noch ein bisschen bleiben. Geh du zurück, ich will noch ein bisschen bleiben, ich will noch nicht sterben. Und wieder hat er ihm gesagt, wie soll das doch gehen, wo doch Allah subhanahu wa ta'ala das Alter eines jeden aufgeschrieben hat. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah im Koran sagt, yani, wenn der Ajal, yani, wenn die Stunde von jemandem gekommen ist, so wird sie nicht hinausgezögert, beziehungsweise so wird kein Aufschub gewährt, auch wenn es nur eine Stunde ist. Und dann sagt er ihm wieder, wie soll das gehen, wo doch Allah das zu uns im Koran sagt. Und dann sagte er ihm wieder, yani Ibrahim sagte ihm wieder, bemerkenswert ist auch das, yani du weißt, dass der Todesengel zu dir kommt und du bekommst keinen Aufschub gewährt und so weiter und so fort und trotzdem sündigst du. Dann hat er ihm gesagt, und Punkt Nummer 5, wenn du zur Hölle gebracht wirst, nachdem du gestorben bist, dann sage denjenigen, die dich zur Hölle bringen, ich will nicht in die Hölle gehen. Und dann wird überliefert, dass diese fragende Person in Ohnmacht gefallen ist. Aufgrund dessen, weil er sich bewusst geworden ist, wie gewaltig diese Angelegenheit ist. Und als er wieder von seiner Ohnmacht aufgestanden ist, so hatte er sich vorgenommen, von den Sünden fern zu bleiben. Deswegen erwähnt hier der Scheich, sollte jeder von uns, und jeder von uns ist genau diese fragende Person, die vollgehäuft ist mit Sünden, immer diese 5 Punkte vor Augen halten, bevor er vorhat, ungehorsam zu zeigen gegenüber Allah Azza wa Jal.
إذن من فوائد ذكر الموت تعجيل التوبة والإقلاع عن الذنب قدر المستطاع فإن وقعت في ذنب عد إلى ربك سريعا واستغفر واندم وأقلع واعلم أن ربك غفور رحيم. أيضا الفائدة الثانية قناعة القلب. قناعة القلب أي الرضا بما يقسمه الله لك. قناعة القلب أي الزهد في هذه الحياة الدنيا. ولذا جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل النبي سؤالا، قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. مسألة يا لها من مسألة، انظر كيف كانوا يسألون، كيف كان حالهم مع السؤال رضي الله عنهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا هو المقياس. ازهد في الدنيا أي أخرجها من قلبك واجعلها في يدك واتخذها وسيلة لمرضات ربك وإقامة الفرائض. اتخذ دنياك وسيلة لرفع الحرج عن فقير جائع تطعمه، عن يتيم تكفل، عن أرملة تقوم على حاجتها، عن ثغرة من ثغور الإسلام والمسلمين تقوم بسدها بمالك. تنفق في سبيل ربك وتستخدم المال خير استخدام. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد فيما عند الناس، لا تنافس الناس في دنياهم، فإن حب الدنيا يؤدي إلى التنافر والتقاتل. لا تنافس الناس في الدنيا. قال بعض السلف، من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. أنت لست من طلابها، بل أنت من طلاب الآخرة، فلا تنافس الناس في دنياه. وهذا أمر جلل، عندما تتدخل في دنيا الناس تكون الخلافات، لا تتدخل في دنياهم، لا تنافسهم في الدنيا، ولكن نافسهم في الدين. بمعنى رأيت أحدهم من أهل القرآن، نافسه أن تكون مثله من أهل القرآن وحصل العلم الشرعي. رأيت أحدهم عالما، تمنى أن تكون مثله وحصل العلم وخذ بأسبابه، فهذا يحمد. إذن التنافس في الدين يحمد. علمت أن أحدهم من أصحاب قيام الليل، لماذا لا تكون أنت كذلك؟ علمت أن أحدهم من صوام النوافل اثنين والخميس والحريصين على الطاعات، لماذا لا تكون أنت كذلك؟ علمت أن أحدهم حريص على صلاة الجماعة، فلماذا لا تكون أنت كذلك؟ وهكذا الغيرة في الحق، الغيرة من أجل طاعة الله عز وجل، الغبطة المحمودة أن تتنافس مع أهل الطاعة في طاعتهم وأن تكون مثلهم. هذا كله فائدة من فوائد ذكر الموت. فيبدأ الإنسان يقنع يذهب. وسوف أقص عليكم من أعجب ما قرأت من القصص في هذا الباب، بعد أن يترجم المترجم.
Zum Punkt Nummer zwei, den wir vorhin erwähnt haben, gehört, dass man zufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat. Dass man zufrieden ist mit dem, was Allah azza wa jal einem gegeben hat. Und das bedeutet, dass man enthaltsam ist in dieser Dunya. Dass du dich enthältst, dass man enthaltsam ist, dass man sich zurückzieht in diesem Leben und zufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala einem gegeben hat. Eine Person kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihn gefragt, O Gesandter Allahs, was kann ich tun, damit Allah subhanahu wa ta'ala mich liebt und damit die Menschen mich lieben? Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf geantwortet und hat gesagt, sei enthaltsam in diesem Leben. Yani enthaltsam bedeutet, versuch nicht yani zu viel zu wollen. Sei enthaltsam, gib dich mit dem Geringsten, was du hast, zufrieden und sei enthaltsam in diesem Leben, halte dich davon fern. Ja, sei enthaltsam in dieser Dunya, ja, das heißt, sei zufrieden mit dem Geringen, sei enthaltsam in dieser Dunya, so wird Allah subhanahu wa ta'ala dich lieben. Und sei enthaltsam in dem, was die Menschen haben, so werden dich die Menschen lieben. Was bedeutet, sei enthaltsam mit dem, was die Menschen haben? Ja, nee, halte dich vor dem, was die Menschen haben, zurück, vor falschem Neid oder versuch sie in ihren religiösen Angelegenheiten zu wetteifern oder ähnliches. Ja, sei enthaltsam. Das, was die Menschen haben, sollen dich nicht angehen. Egal, was sie haben oder wo sie stehen im Leben, sollte dich nicht angehen. Sei enthaltsam in ihren eigenen Angelegenheiten. So werden dich die Menschen lieben. Und so sehen wir eine Aussage, die bekannt ist, was von den Salaf überliefert wird, dass sie gesagt haben, wenn jemand mit uns wetteifert, wetteifert bedeutet, dass man sich versucht, mit jemandem zu messen. Ja, dass du versuchst, dich anzustrengen, mit jemandem zu messen. So sagten sie, wer mit uns wetteifern möchte in religiösen Angelegenheiten, so wetteifern oder so lassen wir uns darauf ein. Wer versucht, mit uns sich zu messen, zu wetteifern in religiösen Angelegenheiten, yani was mit der Religion zu tun hat, was mit dem Islam zu tun hat, so haben wir uns darauf eingelassen. Yani, so machen wir mit, so machen wir mit, so machen wir mit in dieser Angelegenheit. Und wer versucht oder wer uns wetteifern möchte, yani sich mit uns messen möchte, in weltlichen Angelegenheiten, so haben wir ihm das Weltliche überlassen. Yani bedeutet, um es vereinfacht darzustellen, damit man es versteht, wer mit uns wetteifern möchte in religiösen Angelegenheiten, sagen sie, yani bedeutet, wie der Sheikh erwähnt hat, beispielsweise, du siehst Person XY, der sehr bestrebt ist, der liest sehr viel Koran und der lernt sehr viel auswendig. Ja, der macht ganz viel und das ist bekannt über diese Person. Er liest viel, er lernt viel auswendig, mashallah, er macht sehr viel oder er macht viel Ibadah oder er fastet immer Montag und Donnerstag oder er ist ein Gelehrter, der hat viel Wissen. Ja, so versuch mit ihm zu wetteifern. Das heißt, versuch dich mit ihm zu messen, lass dich ruhig darauf ein, dass du guckst, okay, er macht so viel, ich will mehr machen als er. Der liest so viel Koran, ich will mehr lesen. Der fastet so viel, ich will mehr machen. Ich versuche dich mit ihm zu messen. Ein Wettrennen mit ihm. Ja? Und wer aber uns wetteifern möchte in religiösen, in weltlichen Angelegenheiten, so haben wir es ihm überlassen. Yani so sagen sie, wer zu uns gekommen ist und er wollte mit uns messen in Dunya, so haben wir ihm Dunya überlassen. Das hat uns yani sozusagen nicht interessiert, dass er sich mit uns messt oder dass wir uns mit ihm messen, was diese weltlichen Angelegenheiten angeht. So viel zum Punkt 2.
من أعجب ما قرأت في هذا الباب أن أحد الدعاة يقص قصة من واقع الحياة أن تاجرا من التجار ركب سفينة وحمل كثير من البضائع لبيعها والمتاجرة بها وانطلقت السفينة براكبيها وفي وسط البحر تعرضت لريح شديدة فقال ربانه أو القبطان لابد من إزالة بعض الحمولات حتى لا تغرق السفينة طبعا السفينة كل عليها تجار ومعهم بضائع وسلع كثيرة جدا هذا الرجل كان أضعف التجار منزلة فاجتمع التجار عليه وقالوا إذا نلقي بضاعة هذا فاعترض كيف ترموا بضاعتي أنا وحدي إذا نأخذ من كل تاجر قسما من بضاعته بالتساوي حتى لا يكون هناك ظلم أو جور اتفقوا عليه فألقوا بضاعته وألقوه خلفه في البحر فبدأ الرجل تتقاذفه الأمواج ترفعه وتخفضه حتى وجد نفسه على جزيرة مهجورة في وسط البحر. حمد الله على نجاته من الغرق، بدأ يتأقلم مع حياته الجديدة الآن وعلى جزيرة في وسط البحر. ماذا يصنع؟ بدأ يجمع جذوع الأشجار ويبني لنفسه كوخا صغيرا يحميه من برد الليل ومن حر النهار. بدأ يعيش على أوراق الأشجار، على بعض الثمار الموجودة في هذه الجزيرة. أحيانا يجد بعض الأرانب البرية يصطادها. وعاش أياما يدعو ربه عز وجل ويسأله النجاة. ذات يوم بينما هو جالس يعد طعامه ويشوي بعض الأرانب أمام كوخه، طارت النار فأمسكت في الكوخ فأشعلت فيه النار فأهلكته جميعا. وظل الرجل يبكي وبدأ يصاب باليأس والقنوط، فخاطب ربه: يا رب، لماذا تفعل بي هكذا؟ أموالي وهلكت وألقوني في البحر، حتى الكوخ الذي صنعته فوق هذه الجزيرة يحرق. وبدأ يعترض على قضاء الله وقدره. بينما هو كذلك إذا به يرى قاربا كبيرا يأتي للنجاة ويدفع له قاربا صغيرا فحملوه. بدأ يبكي ويسألهم: كيف عرفتم مكاني؟ قالوا: رأينا أدخنة تشتعل من فوق هذه الجزيرة فعلمنا أن هناك من يطلب النجاة. فسألهم: أنا كنت على سفينة كبيرة ألقوني وألقوا بضاعتي. قالوا له: السفينة غرقت ومات كل من عليها. عندها بكى وقال: يا رب، ما أحلمك وما أحكمك. سبحان الله. أحيانا يا إخوة ترى أنت في البلية الضيق والقرب وفيها النجاة، لأنك لا تحط علما بحكمة الله رب العالمين. فإن أخذ منك ما أخذ إلا ليعطيك فلا تتعجل بالقنوط، واعلم أن ربك حكيم وأنه جل جلاله قضاؤه كله خير. فاحمد ربك وثق بخالق الجل جلاله واقنع، ما تقولش ليه أنا ضيق الرزق، غيرك ما عندوش سكن، انت عندك سكن وعندك فراش وعندك مدفأة في برد الليل، غيرك يعيش بلا مأوى وبلا سكن، يفترش التراب ويلتحف السماء. ربما عندك زوجة، غيرك ما عندوش زوجة. ربما عندك أولاد، غيرك ما عندوش أولاد. ربما عندك عمل، غيرك ما عندوش عمل. ربما عندك دراسة، غيرك ما بيدرس. ربما عندك إيدين، غيرك ما عندوش إيدين. ربما عندك رجلين، غيرك ما عندوش رجلين. ربما بتشوف، غيرك ما بيشوف. ربما بتسمع، غيرك ما بيسمع. ربما بتتكلم، غيرك ما بيتكلم. احمد ربك واقنع واعلم أن قضاء الله خير. نعم.
Der Sheikh erwähnt eine Anekdote, die am arabischen Raum erwähnt wird, bezüglich einer Begebenheit, und zwar, dass eine Person eines Tages war eine Gemeinschaft auf einem Schiff, und dieses Schiff war kein normales Schiff, sondern es war ein Gütertransport. Yani dieses Schiff war voll beladen mit den Waren, die jeder einzelne Händler mitgenommen hat. Yani die ganzen Händler, jeder hatte seine Ware dabei, man ist auf das Schiff gegangen, um natürlich das Meer zu überqueren. So sind sie yani ins Meer gekommen mit ihrem Schiff, und auf einmal begannen die Windböen, yani starke Unwetter und so weiter und so fort. Und man ist zu dem Entschluss gekommen, dass man von der Ware, die man auf dem Schiff hat, etwas abwerfen muss, sonst geht das Schiff unter. Und so haben sie sich überlegt, was sollen wir machen? Und die Händler, die Großhändler kamen alle zusammen und haben gesagt: Diese Person, das ist der kleinste Händler von uns. Schmeißen wir seine Sachen von Bord sozusagen. Und dann hat er sich aber gewehrt und hat gesagt: Warum wollt ihr meine Sachen werfen? Warum werfen wir nicht von dieser Sache und von dem seiner, ja, nee, von jedem ein bisschen werfen wir ab, so dass wir entkommen? Das hat denen aber nicht gefallen. So haben sie seine Sachen über Bord geworfen und ihn hinterher. Und so erwähnt der Scheich, ja, nee, bis diese Person, ja, nee, als er natürlich ins Meer geworfen wurde, ist er natürlich sauer geworden, was mit ihm gemacht wird. Aber subhanallah, Allah azza wa jalla hat es so vorhergeschrieben, bis er sich an eine Insel retten konnte. Ja, nee, eine Insel retten konnte. Angekommen auf dieser Insel hatte er natürlich nichts. Überhaupt nichts. Und hat dann angefangen, langsam was aufzubauen. Ja, nee, eine aus Stöcken und verschiedenem Gewächs hat er sich dann eine kleine Hütte gemacht. Ja, und dann hat er angefangen zu angeln oder hier zu jagen. Wie auch immer so, dass er essen und trinken kann. Eines Tages ist er dazu gekommen, dass er wieder sein Essen machen wollte, natürlich mit dem Feuer. Und so ist es gekommen, dass diese Hütte verbrannt ist. Die komplette Hütte, die er sich aufgebaut hat, ist komplett verbrannt. Und so wurde er natürlich wieder, ja, frustriert und hat angefangen, Allah anzusprechen und hat gesagt, wieso machst du das mit mir? Ja, du lässt es zu, dass man mich vom Schiff wirft und dann komme ich alleine hier an und dann brennt meine Hütte ab. Ja Allah, warum machst du das mit mir? Warum? Warum ich? Bis er, ja, als er zu sich gekommen ist, sozusagen, als er wieder anwesend war bei vollem Bewusstsein, ja, und realisiert hat, was geschieht, hat er gesehen, dass ein Schiff gekommen ist, um ihn zu retten. Ein Schiff hat ja ein kleines Boot abgelassen, um ihn zu retten. Und dann ist er zu dieser Besatzung, zu dieser Schiffsbesatzung gekommen und hat sich ja gewundert, er konnte es nicht fassen. Hat gesagt, ja, ich war die ganze Zeit alleine hier. Wie kommt es jetzt, dass ich gerettet wurde? Und er hat ihm gesagt, wie habt ihr mich gefunden? Ich lebe schon so und so lange hier, wie habt ihr mich gefunden? Und so sagten sie, wir haben den Rauch gesehen, der von der Insel hochgeht, und so haben wir gewusst, dass da jemand ist, der Hilfe benötigt. Dann hat er sich gewundert. Er hat gesagt, guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala das vorhergeschrieben hat, dass die Hütte verbrennt und der Qualm hochsteigt und man das von Weitem sieht und man weiß, da ist eine Person, die Hilfe benötigt. Und dann hat er ihnen gesagt, ich war vor längerer Zeit auf einem Schiff gewesen, ein großes Schiff mit der Ware und die ganzen Händler. Was ist damit geschehen? Und dann hat man ihm gesagt, das ganze Schiff mit der Besatzung, die sind alle untergegangen, alle sind ertrunken. Kein einziger hat überlebt. Und hier sehen wir, subhanallah, wie Allah azza wa jal, Allahs Vorherbestimmung, subhanahu wa ta'ala, ist immer khair. Auch wenn wir das nicht sehen. Manchmal, wir sehen eine Sache und wir sagen, das ist schlecht. Warum passiert mir das? Warum immer ich von diesem Pech? Warum immer ich Unglück? Warum immer ich? Ich habe keine Arbeit, keine Kinder. Warum nur ich? Ja? Die sagen, dass man anfängt, an Allah subhanahu wa ta'ala, an seiner Vorherbestimmung zu zweifeln, obwohl wir genau wissen, dass Allah azza wa jal das vorhergeschrieben hat, was den Menschen trifft an Gutem oder sei es auch an Schlechtem. Und deswegen sollte man immer zufrieden sein mit dem, was Allah azza wa jal gegeben hat. Denn in der kompletten Vorherbestimmung steckt nur Khair. Auch wenn du das nicht siehst, alles, was in der Vorherbestimmung steckt, ist Khair. Denn wie der Sheikh erwähnt, manche, ja nee, du denkst vielleicht, dir geht es schlecht, aber du hast eine Arbeit, andere haben keine Arbeit. Du hast eine Frau, andere haben keine Frau. Du hast Kinder, andere haben keine Kinder. Du hast, ja nee, du kannst sehen, andere können nichts sehen. Du hast beide Hände, andere haben keine Hände. Du hast Füße, andere haben keine Füße. Deswegen sollte man immer zufrieden sein, egal was Allah azza wa jalla dir gibt. Auch wenn dir das vielleicht schlecht erscheint oder negativ erscheint, so sei trotzdem dankbar dafür, weil es von Allah azza wa jalla ist. Und in jedem oder in jeder Angelegenheit von der Vorherbestimmung Allah azza wa jalla steckt nur Khair drin.
ولذلك أخرج الترمذي في سننه بسند حسن من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع أو كما قال النبي طوبى إخوة شجرة في الجنة أي الجنة طوبى لمن هدي إلى الإسلام إن ربنا من عليك أصبحت مسلما هذه نعمة عظيمة أوي نعمة الإسلام يا إخوة السنة نعمة عظيمة أوي وكان عيشه كفافا الكفاف يعني القوت يوم بيوم وقنع عنده رضا عنده قناعة قلب والله يا إخوة هذا لا يتأتى إلا من آمن بالله واليوم الآخر وعلم أن الدنيا إلى زوال ألم تقرأ قول ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان بتحزن ليه لماذا الحزن ليه النكد؟ والله يا إخوة من علم حقيقة الدنيا لا يغتم عليها ساعة، فما بالنا بمن يغتم عمره، عايش على طول منكد، على طول مهموم، على طول مغموم عليكم. لماذا؟ لماذا الهم؟ ولماذا الغم؟ والدنيا قصيرة إلى زوال. فلا بد أن نعي وأن نفهم حقيقتها حتى نقبل على ربنا جل جلاله. نعم.
Bei Tirmidhi wird überliefert von einer Aussage von Fudala ibn Ubaid, dass dieser gesagt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Toba für denjenigen, der die Rechtleitung zum Islam bekommen hat und dann bescheiden und mit Wohlgefallen lebt. Toba, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Toba, und mit Toba, wie der Sheikh erwähnt, ist ein Baum im Paradies gemeint. Yani ein Baum in Jannah, der so heißt, der Toba heißt. Das heißt, wenn man sagt, Toba für den und den, das heißt natürlich auch, wenn wir sagen, der Baum im Paradies für den und den, das heißt natürlich, dass derjenige dann im Paradies ist. Yani so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Toba für denjenigen, der die Rechtleitung zum Islam hat und dann mit dem, was er hat, yani bescheiden und zufrieden lebt. Bescheiden, yani, wie der Sheikh erwähnt hat, yani, heute, er hat heute das, was er heute isst. Morgen, inshallah, besorgt er sich das, was er morgen isst. Über, yani, so Stück für Stück. Nicht, dass er jetzt Planung macht für die nächsten 5 Jahre, sondern jeden Tag kommt ein Stück von seinem Rizq und so lebt er. Yani, Toba für denjenigen, der die Rechtleitung zum Islam bekommen hat, bescheiden lebt, aber damit zufrieden ist. Ja, das heißt, nicht er hat wenig und er jammert, sondern er hat wenig, er lebt bescheiden, sehr bescheiden. Ja, er lebt sehr bescheiden, aber er ist zufrieden damit. Sein Herz ist glücklich. Und das ist eine der gewaltigsten Gaben, dass du mit dem, was Allah Azzawajal dir gegeben hat, auch wenn es yani, in bescheidenem Umfang ist, dass dein Herz vor Glückseligkeit sowas von zufrieden ist und Wohlgefallen an dem hat, was Allah subhanahu wa ta'ala es ihm gegeben hat. Denn wenn wir sehen, liebe Geschwister, und das ist das Wichtigste, wenn wir sagen, bescheiden leben und zufrieden leben mit dem, was Allah Azzawajal einem gegeben hat, wenn wir beispielsweise sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, yani alles, was auf ihr ist, wird vergehen. Und damit ist die Dunya gemeint. Alles, was auf dieser Dunya ist, wird vergehen und bleiben, wird das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen erwähnt hier der Sheikh, yani, wenn wir uns eigentlich bewusst sind, dass diese Dunya vergehen wird, und wir uns bewusst sind, dass diese Dunya schnell vergehen wird, und alles, was auf der Dunya ist, wird vergehen, und nur Allah subhanahu wa ta'ala bleibt. Wenn du das weißt, dann brauchst du nicht traurig zu leben und betrübt zu sein und yani, gedankenvoll und frustriert zu leben, wenn etwas nicht so passiert, wie du es willst, sondern derjenige, der die Wahrhaftigkeit dieser Dunya kennengelernt hat, derjenige, der die Dunya wirklich kennengelernt hat und weiß, wie die Dunya ist, der wird nicht mal eine Stunde frustriert oder betrübt leben. Wir reden nicht von Trauer, sondern von Frustration. Yani, der wird nicht frustriert, der wird nicht betrübt sein in diesem Leben. Der wird sich nicht zu viel Gedanken machen, als es eigentlich notwendig ist. So viel für denjenigen, der die Dunya so erkannt hat, wie sie ist.
الفائدة الثالثة من فوائد ذكر الموت النشاط في العبادة. فالذي يذكر الموت ينشط في عبادة ربه جل جلاله. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رغم هذا كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام ويقول ألا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال أي الصلاة كانت راحته وسعادته في الصلاة عليه الصلاة والسلام كان النبي شأنه كله ذكر الله عز وجل يذكر الله على كل أحواله عليه الصلاة والسلام ولذلك إن قرأت في سيرته تتعجب اللي يقول لك أنا عندي وقت فراغ كيف يكون مسلم متبع النبي عنده وقت فراغ أبدا أنت إن درست سيرة النبي لتجد لحظة واحدة فيها فراغ في كل شأن يذاكر لله عز وجل إذا دخل المسجد في أذكار دخول المسجد خرج من المسجد في أذكار خروج من المسجد إذا نام في أذكار عند النوم إذا تعرى من النوم في أذكار إن استيقظ من النوم فيه أذكار، الله أكبر. إذا دخل السوق فيه أذكار، إذا خرج فيه أذكار، سبحان الله. إن قابل أحدا فيه تحية وبدء بالسلام. إن كان هناك مريض عاده في أذكار. ميت في تشييع جنازة وفي أذكار، وفي موعظة وفي تذكير. شأن النبي كله كان ذكر الله عز وجل. ما في وقت تقول لي عندي وقت فراغ، فين الفراغ؟ فين الفراغ؟ مشكلة كبيرة جدا. نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. أنت مغبون فراغ، كيف يكون مسلم عنده فراغ؟ كيف مسلم صاحب صحة يغفل عن طاعة ربه؟ مغبون، خاسر. إذن من ذكر الموت نشط في العبادة. اقرأ وردك من القرآن، قم فاركع ركعتين لله، اذهب فعود مريضا، اذهب فأحسن معاملة زوجة ورب ولدا، اذهب فاكفل يتيما وارعى فقيرا محتاجا، قم وادعو لحال أمتك، واجتهد في قيام الليل، صوم النهار في النوافل وأنت على مائدة رجب، وغدا يأتيك شعبان، فيا ترى تدرك رمضان أم لا؟ اجتهد في العبادة فأنت لا تدري. كيف تضيع الوقت في لهو وفساد وأنت مسلم؟ كيف؟ الصحابة كان لهم حال في العبادات والطاعات، كانوا فرسان بالنهار رهبانا بالليل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، نشاط في العبادة. أحد التابعين ممن جاء من بعدهم ينبئنا عن حالهم، فكان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وذات ليلة عجز قدماه أن تحمله، فأمسك صوته عصاه وظل يضرب قدميه وخاطبهما يقول: سأظل بكم حتى تقف بين يدي الله رب العالمين. أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. خلفوا رجالا، دي من قبل الصحابة. سوف نفعل مثلكم ونجتهد اجتهادكم حتى نزاحمكم على رسول الله، وحتى تعلموا أنكم خلفتم رجالا وعلمتم رجالا وربيتم رجالا يأتون من بعدكم يسيرون على طريقتكم في النشاط في العبادة والجهد. اوعى تشتكي الفراغ يا أخي، بارك الله فيك. الموت بيأتيك فجأة، قم فابحث عن عمل صالح تتاجر فيه مع ربك، اغتنم، اجعل صمتك فكرا ونطقك ذكرا وعملك صالحا. لا تضيع الأوقات بقيل وقال فلان وعلان وفلان وعلان. اتق الله، احفظ لسانك وانشغل بالعمل، انشغل بالعمل. فإن من علامة غضب الرب على العبد أن يشغله بالجدال ويمنعه العمل. تكثر مجالس القيل والقال والهضرة وقلة العمل، هذه علامة شؤم وعلامة غضب من الرحمن عليك، لأنه إن رضي عنك يسر لك سبل طاعته ويسر لك عملا صالحا ترفع به عند ربك جل جلاله. فمن فوائد ذكر الموت النشاط في العبادة، عليكم أن تذكروا الموت حتى تكثروا من العبادة. نعم.
Zum zweiten Punkt, den wir erwähnt haben, liebe Geschwister, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man den Tod bedenkt, dass man mit der Ibadah, den dritten Punkt, den wir erwähnen, dass man mit der Ibadah beschäftigt ist und dass man aktiv dabei ist, die Ibadah zu vollziehen. So sollte jeder von uns schauen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala die Garantie bekommen hat, dass ihm seine Sünden vergeben worden sind, das, was er davor gemacht hat und das, was er danach machen wird. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet, bis seine Füße angeschwollen sind. Und als er danach gefragt wurde, hat er gesagt: Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Deswegen, wenn man aktiv ist und mit Freude dabei ist, die Ibadah von für Allah Azza wa Jalla zu vollziehen, so wird man sehen, dass der Mensch immer beschäftigt ist mit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hier beim Gebet oder wenn wir uns die Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen, sehen wir, dass dieser immer beschäftigt damit ist, Allah Subhanahu wa Ta'ala zu gedenken. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer damit beschäftigt war, mit Allah Subhanahu wa Ta'ala zu gedenken, dass Allah Azza wa Jalla immer gedacht hat. Und deswegen erwähnt hier der Sheikh, es ist bewundernswert, wenn der Muslim heute sagt, ich habe nichts zu tun oder mir ist langweilig. Und das ist ein Zustand, wie der Sheikh erwähnt, der eigentlich einem Muslim nicht gebührt. Ein Muslim darf eigentlich nicht langweilig sein, beziehungsweise er darf nicht klagen vor zu viel Freizeit, dass er sagt, ich habe nichts zu tun, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Denn der Muslim sollte ebenfalls versuchen, dem Vorbild, yani dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachzueifern und damit immer beschäftigt sein, Allah azza wa jalla zu gedenken. Und Allah, yani Azkar zu machen, yani kannst du in jedem Moment, yani wenn wir uns die Biografie anschauen, yani der Muslim, wenn er auf die Toilette geht, macht er Azkar. Und wenn er rauskommt, macht er Azkar. Und wenn er auf den Markt geht, macht er Azkar. Und wenn er in die Moschee reingeht, macht er Azkar. Und wenn er rauskommt, macht er Azkar. Und wenn er jemanden begrüßt, macht er Azkar. Und wenn er zwischen den Gebeten ist, macht er Azkar. Yani der ist immer damit beschäftigt, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Egal was ist, egal in welcher Situation, immer macht er Dhikr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Doch das ist die Krankheit der heutigen Muslime, dass man yani Langeweile fühlt, beziehungsweise dass man zu viel Freizeit fühlt. Und das ist auch das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Yani zwei Gaben, mit denen der Muslim überfordert ist. Einmal die Gesundheit und einmal die Zeit, die man hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man damit überfordert ist. Yani mit überfordert meint nicht, wir können es nicht schleppen, sondern überfordert meint, sie sind in diesen Angelegenheiten, diese Gaben, die sie bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala, sie wissen diese nicht wahrlich so zu schätzen, wie es ihnen eigentlich gebührt, dass man diese Gaben schätzt. Deswegen, wie der Sheikh erwähnt, yani der Muslim, wenn er keinen Dhikr macht, der kann Koran lesen, der kann freiwillig beten, der kann Qiyamul Layl machen, ja, der kann Allah subhanahu wa ta'ala bitten, der kann einen Kranken besuchen, der kann schauen, wer ist bedürftig, wer ist arm, wer braucht Hilfe, wer ist ein Weise und benötigt vielleicht Unterstützung. Er macht Dua in der Mitte von der Nacht oder am letzten Drittel der Nacht für die Umma. Yani der Muslim sollte immer wieder beschäftigt damit sein. Deswegen sollte man ebenfalls, was solche Angelegenheiten angeht, auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam schauen, aber auch auf die Sahaba. Sahaba sind die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber auch die Tabi'in, yani die Generation, die nach den Sahabern gekommen ist. Die Generation, die nach den Sahaba gekommen ist. Wenn wir uns ein Geschehnis anschauen, was der Sheikh erwähnt hat, dass einer der Tabi'in, ja, yani die Generation nach den Sahaba, die gekommen ist, er hat in der Nacht gebetet, bis seine Füße angeschwollen sind. Und dann konnte er nicht mehr beten, er wurde schlapp. Und dann hat er einen Stock genommen und hat angefangen, auf seine Füße zu schlagen. Ja? Und hat gesagt, ihr steht auf und ihr betet. Denken etwa die Freunde, yani die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denken diese etwa, dass sie uns, yani, oder dass sie schneller als wir ankommen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir werden uns so sehr beeilen, bis wir mit ihnen sozusagen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam ankommen. Und damit sie wissen, dass sie wahrlich Männer hinterlassen haben. Damit sie wissen, die haben Männer hinterlassen. Männer, die erzogen worden sind und die Religion gelernt haben, dass sie wissen, dass sie wahrlich Männer hinterlassen haben. Und das ist das Wichtige, liebe Geschwister, dass man seine Zeit nicht verschwendet mit unnötigem Gerede. Der hat das gesagt und der hat das gemacht und so weiter und so fort. Denn das sind ein Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala zornig für dich ist. Zwei Zeichen dafür, dass Allah zornig auf dich ist, ist erstens, dass du beschäftigt bist mit dem sinnlosen Gerede und zweitens, dass du weit weg bist von der eigentlichen Ibadah.
من نشاط السلف الصالح في العبادة نراهم على فراش الموت يعبدون الرب جل جلاله ويحصلون الحسنات وهم يموتون يسألون عن العلم على فراش الموت. أذكر لكم موقفا واحدا يروي القاضي إبراهيم ابن الجراح رحمه الله تعالى الكوفي موقفا جميلا لأستاذه وشيخه الإمام أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رضي الله عن الجميع. يقول القاضي إبراهيم: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده راح يزوره وعلى فراش الموت، فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة، أنا الآن أنت على فراش الموت في هذا المرض والشدة وبتسأل عن مسألة. قال ولا بأس بذلك ندرس لعله ينجو بها ناجٍ ندرس لعله ينجو بها ناجٍ آه لو علم الناس قدر أهل العلم كيف يبصروننا بالحق كيف يموت بعضهم ليحيى الناس وينجو من ظلمات الجهل ولذا قالها أحمد عندما تكلم عن العلماء وقال إنهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى ثم قال فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم العالم وطالب العلم والداعية يموت بعضه حتى تنجو أنت وأنت تطعن فيه وأنت تغتابه وأنت تسبه وأنت تفعل وأنت تنفر الناس عن لك الله أيها العالم لكم الله يا علماء الأمة ودعاتها انظر على فراش الموت يدرس مسألة فقهية قال لعله أن ينجو بها ناج فترى ما هذه المسألة اسمع ثم قال يا إبراهيم أيهما أفضل في رمي الجمار أي في مناسك الحج أن يرميها ماشيا أو راكبا يعني اللي يرمي الجمار جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى كمنسك مناسك الحج يرمي جمرته وراكب ولو ماشي على رجليه يا الله شوف العلماء قال قلت راكبا يعني ما هو راكب أفضل قال أخطأت قلت ماشيا قال أخطأت الله أكبر دي خطأ مال إيه قلت قل فيها يرضى الله عنك طب قل لنا أنت العلم اللي فيها إيه قال أما من كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا الله عندنا جمرات ثلاث جمرة العقبة الصغرى دي أول الجمرات السنة بعد ما ترميها تتوجه القبلة وتدعو طويلا ثم تتوجه للوسطى بعد ما ترميها بسبع حصيات تتوجه للقبلة وتدعو الكبرى دي الأخيرة ترميها وما فيش دعاء بعدها تنصرف مسرعا فقال له الأولى والثانية فيها دعاء يبقى تمشي أفضل لأنك هتقف للدعاء الثالثة هترمي وتمشي على طول يبقى اركب الدبة بتاعتك وارمي وانصرف مباشرة اسمع قال ثم قمت من عنده فما بلغت باب الدار حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله بيموت وبيبحث عن العلم وعن الحسنات وعما فيه نجاة للمسلمين هكذا يكون أهل العلم وهكذا يكون أهل الفضل الذي جعلهم هكذا إيمانهم بالله واليوم الآخر وذكرهم للموت أما من لم يذكر الموت حرم من تعجيل التوبة فابتلي بالتسويف حرم من قناعة القلب والرضا وابتلي بالسخط وعدم الرضا حرم من نشاط العبادة وابتلي بالكسل في الطاعة بهذا القدر نكتفي فإن قدر البقاء وكان اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات دار الآخرة إلى أن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Somit kommen wir zum nächsten Punkt, liebe Geschwister, und so erwähnt der Sheikh, wenn man sich die rechtschaffenden Menschen vor uns anschauen, dann sehen wir, dass sie selbst auf dem Sterbebett, ja, während sie kurz davor stehen zu sterben, um diese Dunya zu verabschieden, dass sie trotzdem damit beschäftigt sind, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Es wird überliefert, dass Qadi Ibrahim eines Tages seinen Sheikh Abu Yusuf besuchte. Und dieser war ebenfalls ein Schüler von Abu Hanifa radiallahu anhu gewesen, dass er seinen Sheikh besuchte. Als dieser Sheikh, yani sein Sheikh Abu Yusuf, kurz weggenickt ist und dann wieder wach geworden ist, ja, hat er ihn gefragt, ja Ibrahim, yani der Sheikh stellt jetzt eine Frage an seinen Schüler. Er sagt ihm, ja Ibrahim, was denkst du über diese und jene Angelegenheit? Er sagte ihm, yani, ja, zu seinem Sheikh, wie kommst du jetzt auf diese, yani, er will mit ihm jetzt diskutieren über ein islamisches Thema. Und sein Schüler, yani der Qadi Ibrahim, sagte mir: Sheikh, yani, doch nicht jetzt, du bist kurz davor zu sterben. Ja, seine letzten Stunden sozusagen, du bist kurz davor zu sterben und du willst jetzt diskutieren über islamische Themen. Dann hat er ihm gesagt: Es ist egal, das ist kein Problem. Da hat er ihm gesagt: Um welches Thema geht's denn? Und dann hat sein Sheikh ihm gesagt: Was denkst du, ist besser, Ibrahim, bei Jamarat, yani wenn man bei der Pilgerfahrt die Steine wirft? Was denkst du, ist besser? Sollte man diese Steine werfen, während man normal geht? Oder sollte man diese Steine werfen, während man auf dem Reittier sitzt, yani reitend? Dann hat er ihm gesagt, yani Ibrahim
hat ihm...
sagt, das war ja natürlich früher gewesen. Die sind mit dem Kamel oder mit dem Reittier und haben die Hajj sozusagen damit vollzogen. Heute ist es ja unmöglich. Ja? Dann hat der Ibrahim ihm geantwortet und hat ihm gesagt, reitend. Und man hat ihm gesagt, falsch. Und man hat ihm gesagt, okay, dann gehend. Hat er gesagt, auch falsch. Ja, nee, man sollte sich das mal vorstellen, der ist kurz davor zu sterben und die diskutieren jetzt über das Wissen. Dann hat er ihm gesagt, okay, gib mir die Antwort. Dann hat er ihm gesagt, wie der Sheikh erwähnt hat, ja, nee, bei der ersten und zweiten geht man in Richtung Qibla und macht dann Dua. Und bei der dritten wirft man nur ohne Dua und geht dann weg. Dann hat er ihm gesagt, wenn er anhält zur Dua, yani bei den ersten zwei, dann ist es besser, wenn er das gehend macht. Und wenn er dann nicht mehr anhält zur Dua, dann ist es besser, wenn er das reitend macht. Guck mal, was für eine Angelegenheit. Es war früher gewesen. Nicht, dass ihr denkt, dass man das heute noch mit dem Reittier machen kann. Das war ja nie früher gewesen. Heute gibt es das nicht mehr. Ja, so viele Leute, wie dort sind. Er hat ihm gesagt, wenn er anhält zur Dua, yani bei den ersten zwei, ist es besser, wenn er das gehend macht. Und dann bei der dritten, wenn er nicht mehr steht zur Dua, auf dem Reittier Jamarat werfen und dann schnell weg. Und dann hat er ihm das als Antwort gegeben. Und dann sagt Ibrahim, ich bin dann rausgegangen und bevor ich an der Tür angekommen bin, habe ich gehört, wie er verstorben ist. Und das war ja sein letztes gewesen, dass er über diese Angelegenheit geredet hat mit seinen Schülern. Und das zeigt, wie wichtig der Stellenwert des Wissens ist und der Stellenwert der Gelehrten dieser Umma, wie wichtig es ist, dass sie den Leuten die Religion beibringen, wie schon viele Rechtschaffene vorher gesagt haben, yani wir geben den Menschen Khair um. Die Menschen sind trotzdem oft mit den Gelehrten schlecht, im schlechten Umgang. Und das zeigt, wie wichtig sie sind, um die Religion einem beizubringen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für euch, für mich und euch in Vergebung. Und wenn es Allah so also vorhergeschrieben hat, dann sehen wir uns wieder mit einer neuen Folge mit dem Haus des Jenseits. Jazakumullahu Khair.
Möge Allah euch reich beschenken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.